Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt, dem Podcast der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Mein Name ist Katrin, ich arbeite im Marketing der Hochschule und heute beschäftigen wir uns eigentlich sehr, sehr plakativ mit Prävention und mit Gesundheitsmanagement. Es geht nämlich darum, wie können wir denn vermeiden, dass wir krank werden und wie verhalten wir uns denn, wie managen wir das denn, wenn wir krank sind? Also es geht um unser Immunsystem, um Sport und unser Immunsystem und als Experten habe ich mir Andreas Fennhorst zu mir ins Studio eingeladen. Hi Andreas.
Hallo.
Andreas, du hast von dem Thema deutlich mehr Ahnung als ich. Stell dich gerne mal kurz vor und erklär unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du bist, was du machst und warum du der richtige Ansprechpartner für dieses Thema bist.
Hallo, erstmal danke, dass ich hier da sein darf. Mein Name ist Andreas Fennhorst. Ich bin Mediziner und Sportwissenschaftler und ehemaliger Langdistanz-Triathlet. Ich bin seit November 2019 am Institut für Sport- und Präventivmedizin an der Uni des Saarlandes tätig und betreue dann hier am Olympiastützpunkt auch die Athleten, die bei uns vor Ort sind. Und damit haben wir natürlich täglich mit Infektionen und Erkrankungen in den Sportlern zu tun.
Ja, und du bringst auch selbst als ehemaliger Leistungssportler viel Erfahrung bei dem Thema mit.
Unter anderem, ja, weil die Literatur ist eigentlich ganz interessant. Die besteht erst seit den 80er Jahren und dann hat sich sozusagen ein gewisses Modell entwickelt, was ich immer unsinnig fand oder was sich eigentlich selber widerspricht. Und deswegen ist es ganz interessant, dass sich das jetzt in den letzten Jahren deutlich geändert hat und dass jetzt eine andere Perspektive auf die gleichen Daten sozusagen entstanden ist, die das wesentlich besser erklärt.
Ja, wie hat man denn früher da drauf geschaut? Kannst du es kurz erklären?
Thema uns allen ist ja bekannt, dass Sport für viele Dinge sehr, sehr gut ist, für Gesundheit im Allgemeinen und insbesondere auch fürs Immunsystem. Und dass, wenn man regelmäßig mit moderater Aktivität unterwegs ist, da in der Tat auch nachgewiesen werden kann, dass diese Leute weniger Erkrankungen im Jahresverlauf haben. Man hat aber zeitgleich auch dann insbesondere bei den Hochleistungssportlern immer die Befürchtung gehabt, dass die besonders infektanfällig sind und die besonders häufig erkrankt sind. Und dann hat man sozusagen theoretisch aus den Daten einen J-förmigen Zusammenhang hergestellt, ja, indem man propagiert hat, und so steht es auch in den Lehrbüchern immer drin, dass Leute, die inaktiv sind, zum Beispiel ein geringes oder ein moderates Risiko haben, zu erkranken, das dann deutlich geringer wird, wenn man etwas aktiver wird, ja, und dass man dann sozusagen wieder vermehrt krankheitsanfällig ist, wenn man besonders viel trainiert. Das heißt, man hat gesagt, die Dosis macht das Gift und moderates Ausdauertraining wäre förderlich, während Hochleistungssport halt eher ungünstig fürs Immunsystem sein sollte.
Ja, warst du während deiner aktiven Karriere oft krank?
Nee, eben nicht, ja. Und das ist auch genauso unsere Erfahrung, dass wir eigentlich sehen, dass die Hochleistungssportler nochmal eigentlich weniger Infekterkrankungen haben. Und dementsprechend waren wir immer sehr, sehr skeptisch, ob dieses Modell, was man sich so aus epidemiologischen Daten zusammengebastelt hat, in der Tat wirklich das so gut abdeckt, wie die Realität eigentlich ist. Ja,
ja, also können wir uns das vorstellen mit diesem J-förmigen Zusammenhang? Das ist das, was du eben beschrieben hast mit, man ist halt auf einer, ich sag mal, leicht angehobenen Basis anfällig. Die sinkt dann in der Theorie nach unten, wie der kleine Bogen beim J, wenn man anfängt, ein bisschen Sport zu machen, und steigt dann aber rasant an, weil ich meine, das ist ja dann, geht ja nochmal ordentlich hoch. Und wie sieht das denn jetzt dann in eurem Alltag aus, wenn ihr euch diese Daten anschaut oder wenn ihr die Leute betreut? Wie sieht denn die Realität aus? Du hast jetzt schon gesagt, die Leute sind weniger krank, weniger infektanfällig. Wie sieht es denn auch mit dem nochmal gesund werden bei einem Hochleistungssportler aus?
Die Prozesse sind dann letzten Endes ähnlich oder gleich. Okay. Also da sehen wir keine großen Unterschiede. Wir haben natürlich dadurch, dass wir die betreuen können und dann natürlich auch das Labor immer zur Verfügung haben, schon Möglichkeiten, da ein bisschen genauer hinzugucken und können dann natürlich auch die Leistungssportler ein bisschen besser anleiten, im Sinne, wann kann man wieder ins Training wieder einsteigen und wann sollte man vielleicht noch ein oder zwei Tage dranhängen. Das ist natürlich etwas, was normalerweise dem Otto-Normalbürger so nicht direkt zugänglich ist. Ja.
Ja, also können wir an der Stelle schon mal festhalten, Leistungssport kann präventiv sein, aber dass danach dieses Gesundheitsmanagement sozusagen, das dann danach so ein bisschen entsteht, das ist dann doch bei jedem eigentlich von der Dauer her ähnlich. Man muss es halt richtig machen. Jetzt könnt ihr die Leistungssportler face-to-face betreuen. Ihr habt Werte, an denen ihr euch orientieren könnt, anhand derer ihr denen sagen könnt, du bist jetzt bereit, nochmal mehr Leistung zu bringen oder überhaupt nochmal anzufangen. Ich als Nicht-Leistungssportlerin, was sind denn Anzeichen meines Körpers, auf die ich definitiv achten sollte? Wo sagst du, da ist definitiv komplett Sense. Der Körper braucht Ruhe und muss erstmal regenerieren. Und wann können wir dann von dieser Ruhephase vielleicht auch nochmal so ein bisschen in die aktive Regeneration gehen und dem Körper dabei ein bisschen helfen, dass er wieder zu Kräften kommt? Und wann bin ich nochmal bereit, wirklich Leistung zu bringen?
Das ist natürlich mal ein bisschen schwer abzuschätzen, ne? Und das heißt, da kommt viel Erfahrung rein für die einzelne Person auch selbst, dass sie sich selbst so gut einschätzen kann. Insgesamt würden wir oder prinzipiell würden wir schon sagen, dass jeder Infekt, der systemisch ist, also den ganzen Körper betrifft, eigentlich ein absolutes No-Go ist, weil dann einfach Risiken wie zum Beispiel für eine Herzmuskelentzündung einfach deutlich erhöht sind. Ja, das gilt auch genauso für unsere Leistungssportler. Jetzt muss man da differenzieren, wer jetzt wirklich krank ist, ja, zum Beispiel fieberhaften Infekt hat oder ob jemand einfach nur eine laufende Nase hat und vielleicht nur Symptome hat, wie trockenen Reizhusten. Ja. Das heißt, die Frage ist immer, liegt wirklich ein Infekt vor oder sind es einfach nur Beschwerden, die zum Beispiel durch den Leistungssport vermehrt auftreten können, zum Beispiel das hohe Ventilieren, also das viele Atmen von kalter, trockener Luft kann sowas auch ähnliche Symptome auslösen, ohne dass da wirklich ein Infekt vorliegt. Und da kann man dann halt ein bisschen differenzieren. Ganz klassisch hat sich damals sozusagen, hat man das an so einem sogenannten Neck-Check festgemacht. Das heißt, man hat sich Symptome angeschaut, die wirklich nur lokal oberhalb der Stimmbänder, oberhalb des Nackens sozusagen aufgetreten sind, wie die Nase läuft ein bisschen. Ich habe so ein bisschen leichten, nicht produktiven Husten. Und da hat man dann durchaus gesagt, wenn das dann so ist, dann kann man auch ein bisschen locker trainieren, während alle anderen eher systemischen, also unterhalb des Nacken befindlichen Symptome eigentlich dann No-Go waren, wie zum Beispiel Gliederschmerzen, fieberhafte Erkrankung, produktiver Husten. All die Dinge sollten dann schon zu einer absoluten Sportpause führen.
Also sobald es auch in Richtung von einer Entzündung geht, weil ich meine Halsschmerzen, Gliederschmerzen, das sind ja entzündliche Prozesse, die auch irgendwo im Körper stattfinden. Und sobald man das bemerkt, dann ausruhen.
Genau, weil es wird dann einfach kein Mehrgewinn, ja. Und das ist genau der Punkt, den wir dann nochmal im Leistungssport ein bisschen besser ausnutzen können. Das heißt, während dieses Beschwerdebild sozusagen von den Patienten oder von dir jetzt in dem Falle so subjektiv halt geschildert wird und wir können uns das angucken, ob der Rachen halt rot ist und so weiter, haben wir halt noch die Möglichkeit, zusätzlich im Blut jetzt Entzündungsparameter zu bestimmen und können dann anhand derer ein bisschen besser beurteilen, ob das jetzt systemisch ist oder nicht, ja.
Ja, und für jemanden, der jetzt nicht die Möglichkeit dieser Betreuung hat, der aber trotzdem im Sport Leistung bringen möchte, ist es dann sinnvoller, mal einen Tag mehr auszusetzen oder das sozusagen zu riskieren, sage ich mal? Es gibt ja auch so ein bisschen diesen Mythos, man kann eine Erkältung rausschwitzen, wenn man das gerade am Anfang dann noch mit Sport irgendwie oder mit einem Saunagang versucht, in den Griff zu bekommen, ne? Also so ein bisschen dieser Mythos, dass man das eben wegschwitzt. Ist das sinnvoll oder bleibe ich dann lieber einen Tag mal ruhig zu Hause?
Letzten Endes empfehlen wir all unseren Patienten und den Athleten auch, dann einfach lieber die Sache richtig auskurieren lassen, weil man gewinnt dadurch nichts. Ne? Die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko, dass man dann in so eine Art Drehtüreffekt kommt und wieder zu früh wieder anfängt und dann die Erkrankung oder die Infektion sozusagen nochmal aufflammt, führt meistens dazu, dass der gesamte Prozess eigentlich länger dauert. Ja, anstatt es einfach in Ruhe abklingen zu lassen und dann einfach mit dem Training wieder einzusteigen. Ja, und meine Regel ist ja mal, mit denen kommuniziere mal mit meinen Athleten so, dass sie sagen, hör mal, häng noch mal einen Tag dran, dass du dich einmal wirklich gut fühlst und erst dann steigen wir wieder in das Training ein. Ja, mit Training meinen wir dann alles, was wirklich kreislaufwirksam ist und wirklich Intensitäten sind. Das heißt, die können durchaus zu Hause in ihrem Zimmer ein bisschen Stabilisationsübungen machen und so weiter. Aber alles, was nicht den Puls nach oben treibt, würden wir dann schon, kann man ein bisschen machen. Das heißt, bei den Badmintonspielern, die können ruhig ein bisschen Technik auf dem Feld machen. Insgesamt muss man sich aber die Frage stellen, welchen Mehrgewinn habe ich dadurch? Ja, insbesondere, wenn ich dann leistungsorientiert trainieren möchte, weiß ich ja ganz genau, dass ich mit dem Beschwerdebild sowieso keine hundertprozentige Leistung bringe. Also warum soll ich es dann überhaupt machen? Weil die Effekte, die ich mir dadurch erhoffe, ja eh nicht stattfinden.
Ja, du hattest jetzt eben noch ganz kurz das Thema mit der Herzmuskelentzündung angesprochen, die auftreten kann, wenn man denn die Erkrankung so ein bisschen übergeht. Was sind denn da Symptome für eine Herzmuskelentzündung?
Die sind sehr, sehr vielfältig. Es ist so eine Art Sphinx, alles ist möglich. Typischerweise merkt man schon, dass diejenigen, die wirklich eine fulminante Herzmuskelentzündung haben, dort Rhythmusstörungen bekommen können, dass sie auch einen wirklich, also richtiges Krankheitsgefühl haben, ja, denen geht es halt wirklich nicht gut. Und alle anderen Symptome sind halt davon abhängig. Das heißt, es können fiebrige Erkrankungen damit einhergehen. Aber wie gesagt, die Rhythmusstörungen sind da sicherlich eines der ersten Warnzeichen, plus ein absoluter Leistungsknick. Ja, das heißt, die merken dann schon auch, dass auf einmal das Treppensteigen anstrengend wird, was ja eigentlich für die Person da kein Problem sein sollte.
Ja, also müsste ich dann schon auf diesen krassen Leistungsabfall, der bei mir wäre es auch ein Leistungsabfall, wenn Treppensteigen plötzlich schwer werden würde, auch wenn ich keine Leistungssportlerin bin. Ist das dann so ein bisschen auch das, woran Leute sich orientieren können, wenn sie jetzt zum Beispiel keinen Fitness-Tracker in irgendeiner Form haben, keine Uhr, die jetzt irgendwie das aufzeichnet, dass man da einfach sein Körpergefühl ein bisschen mehr schulen muss?
Sollte man sowieso erstmal tun, ja. Die Tracker sind so zum Beispiel Herzfrequenzvariabilität, ist ja die Basis von vielen dieser Tracker, kann man in der Tat nutzen. Meine eigene Arbeit dazu war auch, dass wir zum Beispiel einfach auch die Ruheherzfrequenz morgens messen können. Ja, und steigt die zum Beispiel, ist die 5 Schläge höher, ist das meistens immer ein Warnhinweis, dass da was im Busche sein könnte. Und dann wäre unsere Empfehlung prinzipiell immer dann lieber einen Tag rausnehmen und gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Das Risiko ist die Sache nicht wert, ja.
Ja, arbeitet ihr dann auch mit den Leistungssportlern mit so einer Smartwatch, mit Fitnessuhren, oder wie sieht das dann in der Betreuung konkret aus?
Viele von denen nutzen das in der Tat zum Monitoring. Ich bin eher der Fan davon, dass man es wirklich eher subjektiv steuert. Das heißt, sie müssen selber mal ein Körpergefühl dafür entwickeln, wie fühle ich mich heute, wie abgeschlagen bin ich, und dass man es dann eher daran festmacht, anstatt jetzt an irgendeinem Wert. Weil wir wissen auch, dass von diesen Herzfrequenzvariabilitätsdaten, man scherzt so ein bisschen darüber, dass das zu variabel ist. Ja? Das heißt, ich kann jetzt einen Athleten nicht auf die Bank setzen, nur weil der Wert jetzt da hoch ist. Das heißt, wir müssen uns den Athleten als Ganzes anschauen. Und dann muss man natürlich so ein bisschen differenzieren, wen habe ich da vor mir. Das heißt, insbesondere dann die Leistungssportler, da muss man manche bremsen und andere Athleten sind übervorsichtig. Das heißt, da muss man immer gucken, wie man mit dem einzelnen Athleten und mit dem einzelnen Patienten da umgeht. Ja. Prinzipiell wäre aber schon, dass man da einfach kein Risiko eingehen sollte, die Sache abklingen lässt, und dann kommt man meistens auch viel schneller wieder auf die Beine.
Ja, du hattest vor ein paar Jahren, ist es glaube ich jetzt schon hier, auch einen Vortrag zum Thema gehalten, nach der Erkrankung nochmal in den Sport starten, und da war das Thema auch dieses Open-Window-Phänomen. Kannst du darauf nochmal ein bisschen mehr eingehen?
Ich glaube, das sind erstmal zwei verschiedene Dinge. Das ist einmal das Open-Window-Phänomen, das leitet sich genau aus diesem J-förmigen Zusammenhang zwischen Erkrankung und sportlicher Leistung ab und das Return-to-Train-Prozedere, was wir jetzt eigentlich gerade schon so ein bisschen angesprochen hatten. Wie gesagt, das Open-Window-Phänomen beschreibt eigentlich eine sogenannte vulnerable Phase kurz nach oder wenige Stunden nach einer extrem hohen Belastung. Zum Beispiel bei einem Marathon, daran wurde das epidemiologisch immer festgemacht. Dann hatte man vermutet, dass sozusagen eine höhere Infektanfälligkeit immer nach diesen hohen Belastungen besteht. Ja, das war basierend auf Blutabnahmen, die man dann gemacht hatte. Das heißt, man hatte gesehen, wenn Marathonläufer zum Beispiel einen Marathon gelaufen haben, dass die oftmals im Nachgang 2-3 Tage später krank geworden sind. Und hatte das dann nachverfolgt und hat Blutabnahmen gemacht und hat dann oftmals gesehen, dass die Veränderungen sozusagen in den weißen Blutkörperchen gezeigt haben. Das heißt, man konnte sehen, dass erstmal die Anzahl oftmals geringer war und dass, wenn man die dann auch getestet hat, also ein bisschen genauer nachgeschaut hat, dass auch die Aktivität dieser Zellen, die dann im Blut waren, eingeschränkt war. Und das hat man dann immer sozusagen als vorübergehende Immunschwäche interpretiert und hatte dann daraus abgeleitet, dass die Athleten dann krank werden, weil nach einem Marathon durch den Stress es zu Veränderungen im Blutbild kommt. Und dass sozusagen unsere Abwehrzellen dort nicht mehr so viele da sind und dann auch nicht mehr so aktiv sind. Und das war sozusagen die direkte Ableitung aus dem Zusammenhang, dass moderates Training das eben nicht macht. Das heißt, da sehen wir keine Blutveränderung. Und dementsprechend hat man gesagt, okay, das ist eine Auslenkung, die ist so gering, ist dann eher förderlich im langfristigen Verlauf, während diese hohen Spitzenbelastungen dann oftmals dazu führen können, dass es im Blut zu Veränderungen kommt. Und dann hat man sozusagen ein offenes Fenster, in dem man besonders infektanfällig ist. Und das wurde halt jahrelang halt so propagiert.
Und das hat sich aber als falsch herausgestellt.
man kann das auch anders interpretieren. Das heißt, wenn das denn so wäre, dass die Athleten, die ja teilweise 2 oder 3 Mal am Tag intensiv trainieren, die müssten ja dann permanent ein offenes Fenster haben sozusagen. Ja, und dann wird man schon erwarten, dass die Infektionsraten bei den Athleten besonders hoch ist. Das sehen wir aber nicht und es schließt sich eigentlich auch aus. Das heißt, wenn ich als Hochleistungssportler so und so viele Stunden im Jahr trainieren muss und ich permanent krank bin, schaffe ich meine Umfänge einfach nicht. Das heißt, es beißt sich eigentlich. Es kann eigentlich so gar nicht so sein. Und dementsprechend gibt es auch eine andere Perspektive, die man sich anschauen kann. Das war viel von der Arbeit von Campbell, der sich das einfach mal aus einem anderen Blickwinkel angeschaut hat und hat dann gesagt, okay, was ist denn eigentlich die Funktion unseres Immunsystems, wenn wir uns denn wirklich intensiv belastet haben? Das heißt, wir haben dann meistens irgendwo Muskelschaden zum Beispiel und das muss aufgeräumt werden. Das heißt, unsere Immunzellen arbeiten nicht nur sozusagen für die Abwehr von Viren und Bakterien, sondern die sind auch damit beschäftigt, unsere eigenen Zellen, die zum Beispiel beim Sport beschädigt werden, auch abzubauen. Das heißt, man hat den ja jetzt eigentlich aus einer anderen Perspektive sich angeschaut oder jetzt eine Hypothese gestellt, dass das eigentlich genau die Funktion ist, dass diese Zellen dann aus dem Blut herausgehen, ins Gewebe, dort ihre Arbeit verrichten und dementsprechend für einen gewissen Zeitraum nicht im Blut zu sehen sind oder zu finden sind. Das heißt, wenn wir genau dann eine Blutabnahme machen, finden wir, dass dort weniger Immunzellen sind und diejenigen, die da sind, sind nicht besonders aktiv, weil die wirklich fleißigen Helfer alle im Gewebe sind und damit halt nicht im Blut, wo wir es halt abnehmen.
Das macht Sinn. In dieser Phase, in der der Körper sich dann ja auch so ein bisschen, ich sag mal, selbst nochmal repariert und regeneriert, wie unterstützt man den denn da am besten? Sowohl jetzt dann als Leistungssportler zum Beispiel nach einer intensiven Einheit wie einem Marathon, nach einem intensiven Wettkampf, als auch vielleicht in der Regenerationsphase, wenn ich jetzt nach einer Erkrankung nochmal in den Sport einsteigen will. Was kann ich meinem Körper denn da in der Ernährung Gutes tun?
Letzten Endes ist es, glaube ich, wissen wir ganz genau, dass wir die Energiespeicher wieder auffüllen müssen, relativ zeitnah, dass wir dadurch das Gesamtstressniveau, also die Stresshormone, dadurch wieder schneller wieder nach unten bekommen. Wir müssen natürlich dann auch die Bausubstanzen zur Verfügung stellen, damit der Körper sich regenerieren kann. Also dementsprechend brauchen wir ein paar Kohlenhydrate und die Proteine, um genau diese Prozesse halt ablaufen zu lassen. Was dann den Wiedereinstieg in das Training gibt nach einer Erkrankung, im Vergleich zu allgemeiner regenerativer Maßnahme, da können wir eigentlich ernährungstechnisch nicht viel fördern. Das heißt, da ist der Ansatz eher, was können wir denn tun, um das zu verhindern, dass wir an erster Stelle erkranken. Das heißt, es gibt wenige Studien oder früher gab es halt immer noch die Annahme, wenn das erste Halskratzen kommt, konnte man mit hochdosiertem Zink sozusagen das Ganze abklingen lassen. Gibt es eine Studie zu, die konnte aber nie reproduziert werden, sodass der Ansatz eher ist, dass man versucht, das Ganze präventiv anzugehen und dementsprechend dann lieber niedrig dosiert, dann über die Wintermonate nimmt zum Beispiel.
Also generell Vorsorge ist besser als Nachsorge.
Wie immer im Leben.
Ja. Und wie ist das denn, wenn ich jetzt krank bin und mein Körper hat einfach Lust auf ein gewisses Essen, das jetzt vielleicht ansonsten nicht unbedingt auf meinem Speiseplan stehen würde, also nach was total, ich sag mal, fettigem, aber so ungesund fettigem, kann ich dem in dem Moment nachgeben oder ist das dann vielleicht auch nochmal kontraproduktiv für die Regeneration der Zellen, egal in welcher Situation?
Ich würde sagen, wäre eher unwahrscheinlich, dass man dieses Verlangen nach eher diesen hochkalorischen Sachen macht. Wenn wir uns das mal anschauen, die Natur hat das eigentlich ganz gut hinbekommen. Das typische Verhalten bei Erkrankung, während Erkrankung, ist eigentlich genau das Gegenteil. Das heißt, sowohl alle Säugetiere als auch wir Menschen haben ja eher dann die Neigung dazu, dass wir eher da fasten und eher nichts essen, weil wir kein besonderes Hungergefühl haben, ja. Und das ist auch etwas, was ich empfehlen würde, dass man das so ablaufen lässt. Ja. Die alten Griechen oder Hippokrates hat schon gesagt, wenn man während einer Erkrankung isst, ja, füttert man letzten Endes die Erkrankung. Ja, das heißt, die Zellen, die dort befallen sind von den Viren, sind ja meistens virale Erkrankungen, haben dann besonders hohen Umsatz. Das heißt, das Intuitive oder was die Evolution halt eigentlich tut, ist, dass man genau versucht, diese Zellen auszuhungern. Ähnlich wie bei Krebstherapie zum Beispiel auch. Ja, also Zellen, die besonders aktiv sind und viel Umsatz haben, kann man dadurch eigentlich besser in den Griff kriegen, wenn man denen weniger Energie zuführt. Und so ähnlich dieses Verhalten würde ich dann auch empfehlen, dass man das sozusagen ablaufen lässt. Das heißt, man muss sich gar nicht zwingen, irgendwas zu essen, sondern das Herunterfahren ist eigentlich der natürliche Weg. und ist einfach nur eine Phase, ähnlich wie die, wie das Auffiebern, ein Prozess, den man am besten ablaufen lässt.
Ja, ich habe gefragt, weil bei mir ist das zum Beispiel so, also generell, wenn ich krank werde, merke ich persönlich das sehr stark daran, dass ich dann zum Beispiel auch schon gar keine Lust habe auf einen Kaffee, und ich trinke sehr gerne Kaffee, aber wenn ich keine Lust auf Kaffee habe, weiß ich immer schon, oh, jetzt wird's ernst sozusagen. Und wenn ich dann aber krank war und es geht wieder bergauf, dann habe ich das Gefühl, mein Körper verlangt sich alles, was ich ihm davor ein paar Tage irgendwie verwehrt habe, verlangt er sich jetzt zurück, und der will das in kürzester Zeit. Also ich habe dann Lust auf einfach total ungesunde Dinge gefühlt. Also am Anfang ist es immer so, dann hätte ich gern was Leichtes, weil, ne, man steigt so leicht wieder ein. Sobald ich wieder ein bisschen essen kann, habe ich das Gefühl, mein Körper will jetzt alles, was er vorher nicht haben konnte, will er genau jetzt so. Und da denke ich immer, das ist aber doch auch nicht gut und nicht sinnvoll so gefühlt. Oder höre ich dann auf mein Bauchgefühl?
Ich würde dann auch hier wieder aufs Bauchgefühl hören. Ja.
Okay.
Das ist ein guter Ratgeber, ja, in gewissem Maße. Also normaler Menschenverstand angewandt, darf man durchaus da auch die Kalorien dann wieder nachführen. Ja. Wie gesagt, interessanterweise ist, dass es auch genau diese Studien jetzt erst vor 10 Jahren erst eigentlich gezeigt haben, dass genau das der Prozess ist, der dort passiert. Das heißt, die Immunzellen, die dann aktiv sind, opfert der Körper sozusagen die älteren Zellen und produziert durch diese Fastenzeit oder in dieser Krankheitsphase, stimuliert dann neue Immunzellen, die dann natürlich aufgebaut werden und sehr viel Energie brauchen. Und da sollte man dann auch entsprechend Energie zuführen, also auf jeden Fall definitiv nicht kalorienrestriktiv sein nach einer Erkrankung.
Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ein weiterer Punkt zum Thema Sport und auch Immunsystem ist Übertraining im Leistungssport. Kann man denn seinen Körper so übertrainieren, dass man dann doch dorthin kommt, wie du es am Anfang beschrieben hast, dass man das Immunsystem dadurch irgendwie, sag mal, zerstört? Also, oder dass das Immunsystem, wenn ich sehr oft diese intensiven Einheiten habe, wirklich so angegriffen ist, dass ich durch dieses Übertraining meinem Körper schade. Wann ist dann genau der Zeitpunkt, eine Pause zu machen? Erkenne ich das auch daran vielleicht, dass ich dann öfter krank werde als Leistungssportler?
Genau, das sagt man oder hat man eine lange Zeit zugeschrieben, dass es ein sogenanntes Übertrainingssyndrom gibt.
Mhm.
Ein Syndrom per Definition ist ja immer sozusagen eine Konstellation von Symptomen, die reproduzierbar sind. Das ist beim Übertraining leider nicht der Fall. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele mögliche Symptome, die sich beim Übertraining darstellen können. Die sind nicht besonders gut reproduzierbar. Dementsprechend würde man da jetzt eigentlich kaum noch von einem Syndrom sprechen. Was du aber angesprochen hast, es ist in der Tat so, dass wenn wir hochintensives Training haben, dass wir natürlich initial immer erst eine Phase der Ermüdung haben, ja, also eine Auslenkung, einen Stress, der so groß ist, dass wir erstmal einen Leistungsknick haben, ja. Diese Stresshormone haben natürlich auch einen Einfluss auf unser Immunsystem und dementsprechend ist dort viel Aktivität im Nachgang und man erhofft sozusagen, dass es nach einer Auslenkung immer zu einer sozusagen Superkompensation kommt, dass der Körper passt sich an. Und wenn man das richtig gut timet und ich setze den nächsten Trainingsreiz, nachdem ich oder wenn ich in dieser Superkompensation bin, erhoffe ich mir natürlich, dass ich über die Zeit dann langsam immer wieder höhere Trainingsreize verarbeiten kann und dann natürlich auch besser werde. Das Ganze ist, wenn ich die Trainingsreize immer wieder zu früh setze und ich bin noch in dieser Phase der Leistungseinschränkung, kann ich mir natürlich auch mein eigenes Grab schaufeln und langsam, langsam immer weiter sozusagen Trainingsreize setzen, immer in Phasen, in denen ich eigentlich noch geschwächt bin. Und das ist natürlich dann ein Riesenstress für den Körper, was dann auch über die Zeit A, zu Leistungseinbußen führt, aber dann auch das Erkrankungsrisiko nach oben fährt. Was da der genaue Trigger ist, ist nicht so ganz klar, ob es die allgemeine Stressreaktion ist, ob es vielleicht ein Kaloriendefizit ist, was sich vielleicht auch bei hochintensivem Training sich aufbaut. Das ist nicht so eindeutig, weil es halt eine Gesamtkonstellation ist von vielen Faktoren, die da zusammenkommen.
Ja, und wenn man jetzt das bemerkt als Leistungssportlerin oder als Leistungssportler, dass man eben in so ein Übertraining kommt, in diesem Modus kommt, dass man dem Körper nicht so gut tut. Es ist vielleicht auch sehr individuell, aber vielleicht gibt es auch eine grobe Richtung. Wie viel fahre ich denn dann zurück, um meinem Körper nochmal die Chance zu geben, richtig aufzubauen? Weil als Leistungssportler fahre ich ja nicht von 100 auf 0. Gibt es irgendwie so eine Mitte, bei der man dann sagt, da kann es sich nochmal vielleicht ein bisschen einpendeln und dann kann sich das Immunsystem nochmal aufbauen und die Leistung dann im Nachhinein auch nochmal steigern?
Weil, wie gesagt, ist sehr, sehr individuell und da gibt es keine wirklichen Regeln, wie man es wirklich machen kann. Ja, das heißt, wir müssen engmaschig beobachten. Die Athleten müssen genau deswegen gutes Körpergefühl haben. Das heißt, wie anstrengend ist das Training? Und wenn ich da sehe, da ist eine Diskrepanz zwischen dem, was ich da an Anstrengungsgefühl habe und dem, was ich da leiste, dann ist das meistens der erste Grund, sich mit dem Trainer oder mit sich selbst als Trainer auseinanderzusetzen und da zu hinterfragen, ob ich da jetzt den nächsten Trainingsreiz noch direkt draufsetzen muss. Man macht das ja teilweise auch ein bisschen absichtlich, das heißt, ich versuche mich ja mit besonders hochintensivem Training teilweise absichtlich ein bisschen so weit zu stressen, dass ich dann nach einer gewissen Pause eine besonders gute, hohe Superkompensation habe. Ob man die dann erreicht, das wissen wir meistens erst nachträglich. Das heißt, die meisten Athleten, oder bei mir zum Beispiel als Triathlet, haben wir meistens so 2 Wochen vor dem Wettkampf die höchste Trainingsbelastung gehabt. Und hat dann gehofft, dass man sich dann bis zum Wettkampftag wieder voll regeneriert oder dann besonders gut adaptiert ist für das Rennen, wenn man dann die Erholungsphase dort, sogenannte Tapern, da dranhängt. Wenn es dann am Wettkampftag gepasst hat, war es richtig. Wenn nicht, hat man es halt das entsprechend verpasst. Ja, das wissen wir dann immer leider erst nachher. Und beim Übertrainingssyndrom ist letzten Endes, macht man es daran fest, dass man das Ganze nicht nur nicht erreicht hat, sondern in der Tat gar keinen Leistungsgewinn hat, sondern am Wettkampftag dann immer noch die Leistungseinbuße hat. Ja? Und die können dann in der Tat, wenn man das deutlich überzieht, auch mal mehrere Wochen oder sogar Monate anhalten. Das heißt, du hast durchaus eine ernste Konsequenz, insbesondere für die Leistungssportler. Und deswegen muss man da immer gucken, dass man da realistische Auslenkung sozusagen hat, die man da versucht anzustreben.
Ja, wir haben jetzt ja hauptsächlich über Leistungssport gesprochen. Kann ich denn auch als, ich nenne es jetzt mal Hobbysportlerin, auch in so eine Art Übertraining geraten, die für mein Immunsystem problematisch werden könnte?
Rein körperlich wahrscheinlich nicht, ne, weil einfach, wenn ich 2 bis 3 Mal die Woche da eine Stunde trainiere, komme ich in diese Bereiche nicht hinein. Ja, das ist in der Tat mehrfache Trainingseinheiten am Tag, über Wochen, über Monate, die dann dazu führen können, dass es da zur Auslenkung kommt. Das bei den Hobbysportlern, insbesondere bei den ambitionierten Hobbysportlern, haben aber natürlich viele andere Faktoren, die noch dazu beitragen können. Das heißt, Stress, das Zeitmanagement, ich habe noch einen Vollzeitjob, familiäre Dinge, die ich da berücksichtigen muss. Und dann ist natürlich die Gesamtkonstellation als Stressor, kann die natürlich trotzdem sehr, sehr hoch werden. Ja, aber ja, das reine Training sicherlich eher nicht.
Hast du jetzt noch ein Thema, das dir in dem Kontext wichtig wäre, dass wir noch mal ein bisschen weiter erläutern sollten oder mehr drauf eingehen sollten?
Ich denke mal, das Wichtigste ist in der Tat, dass man aus gesundheitlicher Perspektive kein Risiko eingeht. Ja, also es ist immer noch mal wichtig, wir haben die Diskussion jedes Mal, wenn die Krankenathleten bei uns sitzen, ich möchte unbedingt was machen. Und man muss die meistens ein bisschen wieder einfangen. Man sollte wirklich auf den Körper hören. Ja, das hat alles schon Hand und Fuß, warum wir uns so fühlen. Und wenn der Körper uns sagt, hör mal, ich fühle mich eigentlich eher so, als ob ich jetzt nochmal mich ins Bett legen müsste, dann sollte man das auch so machen. Man gewinnt letzten Endes gar nichts dadurch, wenn man sich zwingt und jetzt noch ein Training unbedingt dranhängen muss, weil ja jetzt der Wettkampf ansteht, ja. Diese entscheidende Trainingseinheit, die man unbedingt machen muss, die gibt es nicht. Und das ist etwas, was unsere Athleten lernen müssen. Und das ist etwas, was, glaube ich, alle anderen ambitionierten Hobbysportler akzeptieren müssen. Das ist alles nicht so relevant. Das Risiko von Herzmuskelentzündungen ist erstmal prinzipiell gering, aber wir sehen es halt immer wieder. Und dann heißt es halt wirklich 3, 6 Monate Pause, ja, je nachdem, wie der Verlauf ist. Und das ist die Sache nicht wert. Das heißt, diese einzelne Trainingseinheit kann nicht so wichtig sein, dass ich dafür in Kauf nehme, dass ich eventuell 3 bis 6 Monate komplett raus bin. Und das müssen wir den Athleten immer wieder vor die Nase halten. Und wie gesagt, den Spiegel sollte man sich auch als Hobbysportler immer wieder selber vorhalten. Sache abklingen lassen. Ich komme über die Jahre besser damit weg, als wenn ich versuche, jetzt noch möglichst früh wieder ins Training einzusteigen oder hier als aktive Regeneration jetzt unbedingt noch einen Lauf mache, obwohl ich schon ein bisschen fiebrig bin.
Ja, hast du schön gesagt, über die Jahre hinweg. Es ist ja auch einfach so, dass wenn man ambitioniert ist, dass man ja, es kommt, wie du sagst, nicht auf das eine Training an. Man hatte ja schon sehr, sehr viele Einheiten davor, die den Körper auf den Wettkampf oder auf worauf auch immer man hinarbeitet, vorbereitet haben. Und es ist dann nicht dieses eine kleine Puzzleteil, das dann irgendwas zusammenbrechen lässt.
Genau, ne? Das heißt, diese einzelne Einheit ist nicht so relevant, als dass so den Kohl fett macht. Ja? Aber über die Jahre die kontinuierlichen Trainingseinheiten zu haben, immer wieder und dann insgesamt möglichst wenig Trainingsausfälle zu haben, das in der Tat ist dann ja aus gesundheitlicher und Leistungsperspektive sicherlich der sinnvollere Ansatz.
Ja, also können wir zusammenfassen, es macht für jeden definitiv Sinn, jetzt wo es auf die Erkältungssaison langsam wieder zugeht, dass man sich regelmäßig bewegt, dass man zumindest ein moderates Training in seinen Alltag versucht zu integrieren, um sein Immunsystem ein bisschen zu stärken. Dass man aber trotzdem, wenn man merkt, das Immunsystem arbeitet nicht wie es soll, dem Immunsystem die Zeit gibt, sich zu regenerieren und dann eben lieber nochmal mit 100% durchstartet, einen Tag später, als mit 50% sich dann auf 0% runter zu ballern.
Genau, das ist genau das Prinzip. Ne? Wir haben natürlich noch andere Möglichkeiten, wie wir das Ganze ein bisschen unterstützen können. Wie gesagt, wir haben gesagt, allgemeine Stressoren führen genauso zu einer Stressantwort im Körper. Ja, das ist der Achse sozusagen, die das Ganze auslöst, relativ egal, ob das ein körperlicher Stressor ist oder ein psychischer Stressor. Das heißt, ich muss schon gucken, wenn ich jetzt eine hohe Arbeitsbelastung habe, wenn ich eine hohe psychosoziale Belastung habe, aus welchem Grund auch immer, dass ich dann entsprechend das Training dann auch anpassen muss. Ja, dazu gehört zum Beispiel auch das Schlafverhalten, Schlafhygiene. Ja, und das ist etwas, was viel, viel größere Auswirkungen haben kann als zum Beispiel das eigentliche Training. Ja, wir kennen das zum Beispiel von Schichtarbeitern. Ja, Schlafmangel, Schlafumstellung, all das sind Riesenstressoren für den Körper, für das Immunsystem. Das muss man halt alles mit sozusagen in die Belastbarkeit mit einbeziehen an den Tag. Und das ist natürlich der große Vorteil, den die Leistungssportler haben, die dann halt viele von diesen zusätzlichen Stressoren nicht so ausgesetzt sind wie die Hobbysportler. Ja. Und deswegen ist das Risiko von Übertraining jetzt insbesondere bei den ambitionierten Hobbysportlern, die all das managen müssen, wahrscheinlich noch höher als bei den eigentlichen Leistungssportlern.
Ja, das stimmt. Da hat auch der Andreas Barz mal mit der Anna Haug zusammen drüber gesprochen. Da haben wir auch einen Podcast draus gemacht aus diesem Interview, weil es nämlich sehr, sehr interessant war. Das würde ich in den Shownotes auch mal nochmal verlinken, weil das, glaube ich, auch das Gesamtbild hier nochmal ein bisschen abrunden würde hier, was wir jetzt gerade angefangen haben aufzumachen mit dem Leistungssport und dem ambitionierten Hobbysportler, weil das schon ein großer, großer Unterschied ist. Also die Anna hat auch damals gesagt, der entscheidende Faktor ist, dass sie als Leistungssportlerin die Zeit hat, richtig zu regenerieren. Und das fehlt jedem, der eben Sport nicht hauptberuflich macht, weil er eben noch einen anderen Hauptjob hat, der in der Regel nur so 8 Stunden am Tag einnimmt. Und das ist dann nur ein kleiner Teil von ganz, ganz vielen Faktoren, die dann eben einfach noch mit reinspielen. Dann kommt vielleicht noch Familie dazu. Dann hat auch nicht jeder immer ganz entspannte Lebensumstände in familiärer Konstellation, terminliche Verpflichtungen, egal welcher Art. Also jeder hat da so ein bisschen auch, ich sag mal, sein Päckchen zu tragen und sollte das auch dabei berücksichtigen, wie er sein Training dann gestaltet und wie voll er seinen Alltag packt. Und da ist es auch wieder wichtig, dass jeder von uns ganz individuell ist und dass man seine Grenzen auch dann da setzen sollte und eben nicht die von jemand anderem. Und jemand, der in seiner Freizeit Triathlon macht, sollte sich nicht mit jemandem messen, der das hauptberuflich macht.
Ganz genau. Ne? Insbesondere die regenerative Maßnahmen und alles, was man noch so zusätzlich fördern kann oder aktive Erholungsmaßnahmen, all das steht denen ja meistens nicht zur Verfügung. Und das macht dann halt schon viel aus. Ne? Also es ist nicht nur die reine Trainingsbelastung, so wie sie auf dem Trainingsplan steht, sondern die ganzen anderen Stressoren spielen halt auch in das Gesamtkonzept mit hinein. Und die muss man halt genauso mit beachten in der Gestaltung der Trainingspläne und der Vorbereitung.
Ja, wäre das auch so ein bisschen abschließend dein Tipp für unsere Studierenden, die ja zum Teil auch Leistungssportler sind, dass du sagst, man muss das eben alles, also das Gesamtbild dann betrachten und dann individuell
genau,
nochmal abstimmen.
Genau, man darf sich halt nicht so auf einzelne, wir sind zwar alle so jetzt aktuell in Big Data und wir dokumentieren und zeichnen alles auf, aber wir brauchen dieses integrative Bild, ja, all diese Faktoren und ich kann die Trainingsdaten sehr gut ausarbeiten, ich kann meine Wattleistung auf dem Fahrrad dokumentieren, ich kann meine Herzfrequenz dokumentieren, all das schön und gut, aber ich muss halt auch gucken, was sind denn diese anderen Faktoren, die ich jetzt physiologisch meistens nicht so gut abbilden kann, wie zum Beispiel beruflicher Stress, familiärer Stress. Und die muss ich halt alles mit integrieren. Ja? Und unser Gehirn regelt das eigentlich ganz gut, indem es uns ein erhöhtes Anstrengungsempfinden suggeriert. Ja? Eine ungewohnte Müdigkeit, die auf einmal da ist. Dass auch so eine gewisse Lustlosigkeit kommt und dass das ein Training, was mir eigentlich Spaß macht, jetzt zur Arbeit wird. Und dann empfinde ich das nicht mehr ganz so angenehm, sondern es wird irgendwie so aversiv. Und dann kann Training ganz schnell selbst zum Stressor werden als zusätzliche Maßnahme. Und das sind so die Indikatoren, dass da was in die falsche Richtung läuft. Präventiv letzten Endes können wir da, muss derjenige dann halt wirklich ein gutes Körpergefühl dafür entwickeln. Ja, und wenn er mit einem Trainer zusammenarbeitet, ist genau das der Anlass, dann zu kommunizieren und da müssen wir dann adaptieren. Ja, und dann darf man sich halt auch nicht sklavisch an seinen Plan halten in der Fehlannahme, dass das jetzt dann die entscheidende Einheit ist, die jetzt unbedingt gemacht werden muss. Ja.
Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel auch gerade in der Klausurenphase seid, wenn ihr das hört und schon davon gestresst seid, dann seid nett zu euch, passt euren Trainingsplan ein bisschen an, stresst euch damit nicht noch zusätzlich, damit tut ihr euch nämlich keinen Gefallen. Hört euch vielleicht einfach noch die Podcast-Folge mit der Anne Haug zum Beispiel an oder tut sonst irgendwas, was eurer Entspannung in dem Moment was Gutes tut. Und dann hätte ich von meiner Seite aus keine Frage mehr, Andreas. Ich würde mich für deine Zeit bedanken. Gerne. Hast du noch was du den Studierenden jetzt nochmal mit auf den Weg geben möchtest?
Ich glaube, ein Thema, was wir so ein bisschen übersprungen haben oder ist eigentlich, das Hot Topic sind eigentlich immer, wenn ich die Präsentation mache, sind immer eigentlich die Fragen, was können wir mit der Ernährung machen, um das Ganze zu verhindern oder was können wir uns Gutes tun präventiv,
ja,
damit wir möglichst wenig infektanfällig sind. Und das ist normalerweise dann, wo die Diskussion immer sehr, sehr groß geht, weil der Markt halt so stark beworben ist, dass man ja so viele Nahrungsergänzungsmittel nutzen kann,
ja,
die dann alle so besonders effektiv sein sollen. Da können wir vielleicht nochmal ganz kurz darauf eingehen, dass Gerne. Die Evidenz vor allen Dingen dafür halt sehr, sehr überschaubar ist. Das heißt, wir haben oftmals stark beworben, dass man Multivitaminpräparate nehmen soll. Und da zeigt die Evidenz eigentlich, dass es eigentlich kaum Effekte da gibt. Dass das wenige, wo es gute Evidenz gibt, sind zum Beispiel Probiotika. Weil das wird oftmals gerne vergessen. Wir denken immer bei Atemwegsinfekten an die an Rachen und Nase und die Schleimhäute, die wir dort haben, aber seltener an Magen-Darm-Trakt. Und das ist genauso Teil des Immunsystems. Das ist so ehrlicherweise der größte Teil, der unser Immunsystem ausmacht. Und es ist in der Tat, dass Probiotika da eine der wenigen sind, die dort nachweislich und reproduzierbar auch positive Effekte haben können. Also das ist eines der wenigen Dinge, die wir empfehlen von Ernährungsseite her. Neben einer natürlich energiebilanzierten Ernährungsweise oder insgesamt ausgewogenen Ernährungsweise. Und das zweite sind halt gezielte Supplementationen mit einzelnen Vitaminen, wenn denn ein nachweislicher Mangel besteht. Ja, das heißt, da tun wir uns aber auch schwer. Da gibt es gar nicht so viele. Vitamin D ist sicherlich das, was noch am besten reproduzierbar ist und auch nachweislich moderate Effekte hat. In Deutschland haben wir eine sehr, sehr gute Chance, dass jeder Zweite vielleicht an der unteren Grenze ist. Und wenn das so sein sollte, dann macht eine Supplementation dann auch Sinn. Und das würden wir dann auch entsprechend so empfehlen. Für die ganzen anderen Dinge ist das eigentlich kaum reproduzierbar. Vitamin C gibt es nochmal hier und da so ein bisschen was. Für Zink kann man durchaus in den Wintermonaten begleiten, auch mal niedrig dosiert zufügen. Da würden wir aber prinzipiell, oder würde ich persönlich, weise meine Patienten oder Athleten immer darauf hin, dass man anstatt jetzt irgendwas an einer Tablette oder sowas, das lieber versucht, dann entsprechend zum Beispiel über Konzentrate hinzubekommen. Ja, es gibt mittlerweile auch Gemüse, Obstkonzentrate, in denen dann verschiedenste Vitamine und Vitaminarten sozusagen und sekundäre Pflanzenstoffe mit drin sind und die sind dann sicherlich Tabletten oder Brausetabletten und Tabletten im Allgemeinen zu bevorzugen.
Ja, und wenn man merkt, dass man jetzt öfter krank wird, anfälliger wird, dann kann man da auch mal beim Hausarzt sagen, können wir doch mal ein Blutbild machen und sich da auch ein bisschen selbst für seine Gesundheit einsetzen, um dann eben checken zu lassen, ob man denn vielleicht irgendeinen Mangel hat, der vielleicht auch nicht auf den ersten Blick offensichtlich ist.
Genau, aber bei diesen Mangelerscheinungen tun wir uns halt als Mediziner schwer, die zu finden. Ja? Das heißt, wir können alles Mögliche im Blut messen. Und da kommt einer der Irrglauben leider her, dass man dadurch eine gute Repräsentation hat von dem, was dann wirklich in der Zelle, also da, wo es dann wirklich wichtig ist und wo es relevant ist, dass das einen großen Einfluss hat. Das heißt, bei vielen von diesen Mikronährstoffen und Spurenelementen ist es so, dass wir theoretisch annehmen, dass das so ist, weil wir wissen, das Spurenelement ist irgendwo in einem Enzym mit verbaut. Und dann ist mal ganz schnell die Fehlannahme, dass je mehr davon, umso besser ist. Und den Nachweis, dass wir einen wirklichen Mangel haben, können wir eigentlich kaum führen, ne? Weil Blut nicht das richtige Medium ist, um es da zu messen. Vitamin D ist eine der wenigen Ausnahmen, wo man es dann wirklich sinnvoll machen kann. Und deswegen, da sind wir auch mal ein bisschen skeptisch, weil viele Athleten, die zu uns kommen, fordern das regelrecht ein. Das heißt, sie wollen großes Blutbild haben, alle möglichen Dinge erfassen und dann hätten sie gerne die einfache, schnelle Lösung dafür. Ja, und das ist leider bei vielen Dingen nicht der Fall. Und die Literatur ist auch relativ kritisch zu beurteilen. Ja, das heißt, das müssen ja auch die Leute verstehen, dass wenn Studien zeigen, dass eine gewisse Substanz, ein gewisser sekundärer Pflanzenstoff dort große Wirkung hat, dann sind das meistens Untersuchungen, die in Dosierung durchgeführt werden, die sind unrealistisch, die sind überhaupt nicht machbar oder sind nicht durch normale Ernährung aufzunehmen, finden oftmals auch nur in Tierversuchen statt und oder nur in Petrischalen. Das heißt, das, was wir dann wirklich praktisch relevant sehen, ist dann meistens, darf man sich da meistens nicht von erhoffen. Ja? Deswegen ist unsere allgemeine Empfehlung immer noch, dass die Energie, die wir da vermehrt brauchen und die Nährstoffe, die wir vermehrt brauchen, eigentlich über eine ausgewogene Ernährung eigentlich abgedeckt wird, zumindest in westdeutschen Ländern. Und dementsprechend sollte weder eine extrem einseitige, sportorientierte Diät da sein, noch eine Übersupplementation mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ja. Wie gesagt, Probiotika, Vitamin D, Zink, da gibt es ein bisschen Evidenz, für alles andere eigentlich wenig bis gar nicht.
Ja, über das Thema mit dem Mikrobiom habe ich auch länger mit der Antje Ruhwedel mal im Podcast gesprochen. Das kann ich auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Das war nämlich auch eine sehr interessante Folge, weil mir auch nicht klar war, wie sehr der Darm mit unserem Immunsystem zusammenhängt. Und die Antje hat das sehr, sehr schön beschrieben und geschildert, sodass man sich das auch ein bisschen vorstellen kann, was alles so passiert und warum es Sinn macht. Wir haben uns über Präbiotika und Probiotika in dem Kontext unterhalten. Und das macht vielleicht auch für den einen oder anderen, der jetzt sich mehr dafür interessiert, durchaus Sinn, da mal nochmal reinzuhören. Jetzt hast du gesagt, man kann bei vielen Mängeln, kann man das im Blut jetzt nicht so direkt nachweisen. Trotzdem, wenn ich jetzt merke, ich fühle mich irgendwie schlapp oder schwach, dann, dass ich jetzt dann zum Hausarzt gehe und sage, ich möchte gerne mal gucken lassen, das ist aber doch dann schon der richtige Anstoß nochmal für.
Genau, weil wir müssen natürlich immer andere Dinge noch ausschließen können. Ne? Also diese Abgeschlagenheit kann auch mal ganz schnell einfach ein Eisenmangel sein. Dementsprechend viele Dinge lassen sich gut und einfach im Blut nachweisen. Wir sind bloß immer ein bisschen skeptisch, wenn es um diese großen Blutbilder geht, wo dann alle möglichen Spurenelemente im Blut gemessen werden. Wenn wir dort hausärztlich erstmal das Wahrscheinlichste ist am wahrscheinlichsten, also die größten Dinge erstmal da abgreifen, dass da nichts Wildes, kein großer exzessiver Mangel von irgendwas besteht, wäre das der beste Ansatz. Ja.
Und ansonsten definitiv auf sich achten und auf die Ernährung achten. Ich glaube, das haben wir eigentlich aktuell in fast jeder Folge nochmal drin, dass es einfach wichtig ist, sich ausgewogen zu ernähren, dass es wichtig ist, auf seinen Körper zu hören und ja, dass es einem dann im Endeffekt am besten geht, egal ob als Leistungssportler, als Hobbysportler oder ja, als Couch-Potato ist schwierig. Ne? Da sollte man sich doch schon ein bisschen motivieren. Den Appell können wir durchaus mitgeben. Hast du jetzt sonst noch ein Thema oder?
Ich sehe mal, so weit sind wir erstmal durch, aber meine Take-Home-Message ist oder für die Athleten ist meistens auch immer, macht das, was die Mama gesagt hätte. Ja. Das heißt, wir als Ärzte können da eigentlich auch in dem Bereich nicht viel machen. Ne? Also virale Erkrankungen sind nicht wirklich zu behandeln und dementsprechend sollte man die Sache da aussitzen, abheilen lassen und dann, wenn ich mich wirklich wieder 100% fühle, dann kann ich auch wieder ins Training einsteigen. Ich verliere dadurch nichts Wesentliches und bin langfristig besser dabei, wenn ich einfach die Sache abklingen lasse.
Ja, dann hoffe ich, dass wir das jetzt dem einen oder anderen als kleinen Wink mit dem Zaun oder mit dem Zaunpfahl auf den Weg geben konnten, dass ihr alle ganz gut durch diese Erkältungssaison nochmal durchkommt. Und dann jetzt nochmal danke, Andreas, für deine Zeit. Schön, dass du hier warst.
Gerne.
Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.